Expect, die Jugendsendung auf Radio Maria Österreich. We expect you, jetzt live.
Yeah. Well, I hear them singing in the streets now.
Jesus is alive.
And all creation shouts aloud.
Jesus is alive.
Now surely we can all be changed.
Jesus is alive.
And everybody here can know him.
Jesus is alive.
And I will live for all my days to raise a banner of truth and love. To sing about my Savior's love. And the best thing that happened, it was the day I met you.
Einen schönen guten Abend. Hallo und ich grüße euch zum Jugendabend. Heute steht richtige Kommunikation, Musik von Sarah Taibo und der Young Mission Praise am Plan. Mein Name ist Ulrike Meyer und ich begleite euch heute durch diesen Abend. Richtige Kommunikation, ein Thema, wo man wahrscheinlich nie auslernt. Schauen wir heute mit Theresa und ihrem Mann Clemens Schlögl auf das Kommunizieren in der Paarbeziehung. Wenn ich selbst 4 Jahre zurückspule an den Beginn der Beziehung meines Mannes und mir, kann ich sagen, dass ich damals nicht wirklich zu Ende streiten konnte. Ich habe es nicht ausgehalten, bin in der heißesten Phase ins Bad geflüchtet und habe dann alle Türen hinter mir geschlossen. Ich wollte allein sein, mir war das irgendwie zu viel. Mit der Zeit und auch durch die Geduld meines Mannes habe ich dann gelernt, dass eigentlich nichts passiert, wenn man streitet. Dass wir beide eine für uns wichtige Sicht haben, die es gilt, zu einer gemeinsamen zu formen. Ich bin mir sicher, auch du kennst solche Situationen. Vielleicht fühlst du dich nicht wahrgenommen oder gehört in Gesprächen, oder du fragst dich überhaupt, was denn alles zur Kommunikation gehört. Doch bevor wir darauf eingehen, möchte ich meine heutigen Interviewpartner begrüßen. Grüß euch, liebe Familie Schlögl.
Hallo, schönen Abend. Freut uns sehr, dass wir heute mit dabei sein dürfen in der Sendung.
Ja, wer seid ihr, woher kommt ihr und wie geht es euch denn mit dem Thema Kommunikation?
Ja, also ich bin die Theresa und der Clemens. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet und haben 2 Kinder. Eine Tochter, die jetzt im Dezember 3 wird und einen Sohn, der 4 Monate alt ist und wohnen eben in Niederösterreich im Helenental. Wie geht es uns mit Kommunikation?
Ich würde sagen, es ist wirklich ein Lernprozess und für mich persönlich würde ich sagen, es hängt damit der Persönlichkeitsentwicklung zusammen. Ich muss sagen, früher habe ich wahrscheinlich sehr viel geredet und wenig zuhören wollen, sondern mich nur mitteilen. Und deshalb, mittlerweile merke ich, dass eigentlich der wahre Schatz im Zuhören liegt, um die Theresa auch immer besser zu verstehen. Genau.
Ja, und wo du das gerade erzählt hast mit dem im Badezimmer einschließen und sich entfernen wollen, da habe ich mich sehr wiedergefunden. Also wo wir frisch zusammen waren, gab es auch einige Situationen, wo ich am liebsten davongelaufen wäre oder einfach nicht reden wollte. Ich bin eher ein Typ, der seine Gefühle versteckt und der Clemens ist eher jemand, der gerne sofort drüber redet. Und ich bin davon gelaufen und habe gesagt, lass mich in Ruhe. Und der Clemens, nein, red mit mir. Und mittlerweile haben wir aber gelernt, mehr, also wie der andere reagiert, dass wenn ich sage, lass mich in Ruhe, heißt das nicht, ich liebe dich nicht mehr, sondern ich brauche jetzt einmal kurz meine 5 Minuten, um runterzukommen. Und gleichzeitig, dass ich dann aber nach den 5 Minuten auf den Clemens zugehe, weil ihm das auch wirklich wichtig ist, da möglichst bald drüber zu reden.
Genau, das habt ihr gelernt durch das Miteinander sprechen. Und jetzt sind wir ja auch schon mittendrin. Warum kommunizieren wir? Was wollen wir damit eigentlich erreichen?
Also wir sind seit 2020, dürfen wir bei Alpha für die Ehekurse und Beziehungskurse verantwortlich sein. Und da haben wir eigentlich auch sehr viel über Beziehung gelernt. Und
Kommunikation.
Und warum wir eigentlich kommunizieren, kann man eigentlich sagen, gibt es 3 Gründe. Ganz kurz heruntergebrochen. Das eine ist, weil ich einfach eine Information mitteilen möchte, so wie, oh, heute ist der Jugendabend auf Radio Maria. Oder ich möchte Gedanken und Meinungen austauschen, zum Beispiel, boah, der Jugendabend auf Radio Maria, der ist einfach wirklich cool. Und das dritte ist dann die tiefste Ebene der Kommunikation, wenn ich sage, ich möchte offene Gespräche über meine Gefühle und tiefsten Bedürfnisse sagen. Also, dass ich sage, weißt du, was mir wirklich wichtig ist? ich würde halt so gerne mit dir diesen Abend gemeinsam auf Radio Maria anhören.
Ja, ist demnach aber, so wie ich es sich bei dir gerade angehört habe, Kommunikation immer miteinander sprechen oder gibt es auch noch andere Kommunikationsflüsse?
Nein, also man bewertet das Sprechen meistens über. Also es gibt Studien, die zeigen, dass nur 10% von dem, was wir kommunizieren, eigentlich über unsere Worte kommuniziert wird. 40% am Tonfall und eigentlich die Hälfte über unsere Körpersprache. Also es ist eigentlich, sagt man eben, nonverbale Kommunikation. Und deshalb ist es auch eigentlich sehr wichtig, sich selbst wahrnehmen zu können, wie fühle ich mich gerade oder was kommuniziere ich eigentlich? Auch wenn ich jetzt der Meinung bin, ich sage, das Wetter heute ist schön, kann es sein, dass ich eigentlich kommuniziere, ich bin richtig grantig auf dich, weil das Wetter ist halt schön und du kommst zu spät von der Arbeit und wir können jetzt nicht mehr rausgehen.
Genau. Ja, das ist wahrscheinlich eine Statistik für Paarbeziehungen, weil ich würde jetzt vermuten, am Fußballplatz die Kommunikation zwischen Trainer und Spielern ist eine andere. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, da merkt man eben, man kommuniziert auch auf anderen Wegen, genau.
Ihr habt jetzt gerade auch Körpersprache angesprochen, da kommen mir persönlich die 5 Sprachen der Liebe nämlich in den Kopf. Was könnt ihr darüber sagen? Da gibt es ja auch ein paar Sprachen, wo es um Körpersprache geht.
Ja, genau. Also wenn man, also es gibt 5 quasi Muttersprachen der Liebe, das sind Arten, wie man jemanden seine Liebe ausdrücken kann. Und jeder Mensch hat eine Sprache, die er ganz besonders gut spricht. Und wenn man in dieser Sprache ihm quasi etwas gibt, dann fühlt er sich besonders geliebt. Also die Liebessprachen sind Hilfsbereitschaft,
Geschenke, lobende Worte,
Zärtlichkeit. Genau, und Zweisamkeit fällt mir noch ein als 5.
Ah ja, Entschuldigung.
Genau, und Zeit zu zweit, genau. Und zum Beispiel ich spreche die Muttersprache Hilfsbereitschaft, das heißt, wenn der Clemens mir hilft, dann fühle ich mich besonders von ihm geliebt. Umgekehrt, er spricht Zeit zu zweit, also Zweisamkeit. Das heißt, wenn wir gemeinsam etwas machen, wenn ich mir nur Zeit für ihn nehme, dann fühlt er sich besonders geliebt.
Das Ganze geht eigentlich zurück auf Gary Chapman, der ist ein Eheberater und hat auch eben ein Buch dazu geschrieben mit Impulsfragen. Das wäre, glaube ich, ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk, wo man eben erkennt, was ist eigentlich meine eigene Liebessprache. Und ich würde mal sagen, es ist so wie bei mir war es zumindest so, meine Eltern haben zum Beispiel sich immer Geschenke gemacht, wenn sie auf Urlaub sind oder so. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich auf Urlaub bin, dann schenke ich der Theresa auch immer etwas. Und es hat lange gebraucht, bis sie mir sagen konnte, dass das für sie eigentlich nicht einmal einen Wert hat, sondern dass es eher so ist, dass sie sagt, oh Gott, ich kann das nicht weiterschenken, weil dann glaubt der Clemens, ich liebe ihn nicht.
Und, aber gleichzeitig wollte ich es auch nicht haben.
Genau, und das ist also wirklich eine tolle Sache, um hier einfach in derselben Sprache zu kommunizieren, um einfach zu sagen, ich möchte dir heute eigentlich wirklich zeigen, ich habe dich gern. Dir ist wichtig, gemeinsam Zeit zu verbringen. Morgen nehme ich mir Urlaub für dich zum Beispiel.
Genau, und wichtig ist eben, dass man herausfindet, welche Liebessprache der Partner spricht, damit man ihm in dieser Sprache die Liebe ausdrücken kann. Also es bringt nichts, wenn ich dem Clemens was schenke, wenn er sich eigentlich wünscht, mit mir zu zweit was zu unternehmen. Und es bringt eben auch nichts, wenn der Clemens mir was schenkt, wenn ich mir eigentlich wünschen würde, dass er die Küche zusammenräumt.
Und vielleicht, wenn ich auch so kurz ergänzen darf, wenn wir mit befreundeten Paaren sprechen, dann ist das eigentlich würde ich sagen, wirklich immer der Grund, warum es in einer Beziehung vielleicht gerade schwierig ist, weil man einfach gerade, der Gary Chapman nennt es den Liebestank, also dass der leer ist, dass man sich nicht geliebt fühlt und der andere sagt, was soll ich noch alles tun, ich putze die Küche, ich gehe jeden Tag einkaufen, ich koche jeden Tag und die Frau sagt vielleicht drauf, du könntest einfach sagen, du hast, weiß ich nicht, einen schönen Haarschnitt, du warst beim Friseur, das gefällt mir. Also lobende Worte. Oder genau.
Genau, das kann ich auch aus einer Beziehung oder freundschaftlichen Beziehung auch noch einmal bestätigen, wie du gesagt hast. Genau, das der Punkt war, man fühlt sich nicht geliebt und muss seinen Liebestank auffüllen. Genau, aber ihr habt jetzt auch schon viel von Gefühlen gesprochen. Wenn wir nun auf das Sprechen nämlich schauen, ist es denn überhaupt wichtig, über seine Gefühle und Bedürfnisse zu reden?
Ja, es ist extrem wichtig, über Gefühle und Bedürfnisse zu reden, vor allem eben mit dem Partner, weil wir uns einfach sehnen nach einer tiefen emotionalen Verbundenheit. Und die können wir nur erreichen, wenn wir auch wissen, was in unserem Partner vorgeht und wenn er auch weiß, was in uns vorgeht. Also in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass man das Gefühl bekommt, dass einem zugehört wird. Also gerade wenn man Gefühle und Bedürfnisse äußert, ist es unendlich wichtig, gehört zu werden. Sonst wird man schnell damit aufhören. Und dadurch macht man sich auch verletzlich, indem man eben über Gefühle redet. Deshalb trauen sich das viele Leute auch nicht. Das macht man auch meistens nicht am Anfang von einer Freundschaft. Aber erst, wenn man wirklich merkt, der andere hört mir zu, der andere nimmt mich ernst, der andere spielt meine Probleme nicht runter oder macht mich lächerlich, dann kann man sich immer mehr öffnen. Und das ist das, was es wirklich braucht für emotionale Verbundenheit.
Und ich meine, wir kennen das vielleicht alle. Wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage in einem Gespräch ist, wie geht's dir? Und fast immer sagt man gut, oder? Ganz egal, wie es einem wirklich geht. Und eine Freundin von uns, die hat gesagt, sie stellt immer die Frage, was beschäftigt dich? Weil da kann ich nicht gut drauf sagen, sondern da sage ich, zumindest irgendetwas gebe ich preis von mir und teile mich dann mit. Mhm. Und die Theresa und ich haben uns das auch angewohnt, als gute Gewohnheit, wenn wir gemeinsam eine Paarzeit verbringen, dass wir uns gegenseitig einfach fragen, was uns gerade beschäftigt und dann wirklich zuhören, was kommt. Und das ist eigentlich auch der Moment, wo wir unter Arbeit und Kinder und so weiter unter der Woche auch wirklich emotional wieder connecten, weil wir einfach wirklich merken, was beschäftigt den anderen. Und es sind oft Dinge, die wir ja gar nicht irgendwie unbedingt am Schirm haben oder wo man sich vielleicht denkt, ja okay, das kriegen wir schon hin, die Urlaubsplanung oder dass wir morgen auf Urlaub fahren und wir haben noch nicht gepackt, das ist ja kein Problem, so ungefähr, sondern dass man merkt, okay, den anderen, den beschäftigt das vielleicht schon 2 Wochen vorher und das nehme ich ernst und ich merke wirklich, das ist für den Partner wichtig, dass es ihm einfach gut geht.
Genau. Ich glaube, wir haben das alle schon in unserem Leben gemerkt, dass man sehr viel reden kann, ohne wirklich im Herzen gerührt zu sein. Also wenn man immer nur Informationen weitergibt oder seine Meinungen, dann berührt das nicht das Herz des anderen. Und das sind dann eben die Paare, die dann irgendwann sagen, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben nichts mehr gemeinsam, ich kenne den anderen gar nicht, obwohl sie vielleicht immer viel miteinander geredet haben. Aber wenn man nicht in diese Gefühlsebene kommt, wenn man mit dem Partner nicht redet über das, was einem im Innersten berührt, dann kann man keine emotionale Verbundenheit aufrechterhalten über langere Zeit.
Und da würde ich noch ergänzen, das heißt ja jetzt nicht, dass das irgendwie, das passiert einfach schnell im Alltag. Mhm. Da kann man sich noch so bemühen, glaube ich, muss man wirklich, das ist es für uns zumindest wichtig, das als gute Gewohnheit einzuüben. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein von einer befreundeten Familie, wo die Mutter sagt zum Vater, du, ehrlich gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass ein Teenager-Kind neben mir sitzt am Beifahrersitz und er denkt sich, ah super, wie mache ich jetzt die Sitzordnung und so weiter im Auto, dass halt die jüngeren Kinder vorne sind und dass einfach die Mutter da mal kurz ausschalten kann und er selbst sitzt hinten im Kofferraum, ist eine mehrköpfige Familie, er sitzt hinten am schlechtesten Fahrersitz und denkt sich eben, ich nehme mich zurück, dass die Mutter und alle anderen einfach eine gute Autofahrt haben. Und was sie eigentlich zu ihm sagen wollte ist, ich würde mir wünschen, dass du neben mir sitzt. Und das heißt, alle haben sich bemüht, und trotzdem
sind am Ende alle enttäuscht,
genau.
Ja.
Also das ist, genau.
Zu dem Thema Gefühle möchte ich noch kurz darauf zurückkommen. Was kann man jetzt jemandem raten, wenn mir jemand erzählt, ja, ich tue mir so schwer, eben über diese Gefühle zu sprechen, ich möchte es aber eigentlich lieber mit mir selbst ausmachen, weil vielleicht auch was geht es den anderen an und ich möchte es mit mir selbst auskämpfen, sozusagen, diesen Kampf. Was kann man solchen Menschen raten, beziehungsweise eben dann in einer Beziehung, wenn es darum geht, ja, mit dem anderen eben in Kommunikation zu treten?
Also, vielleicht um das klarzustellen, man muss nicht jedem Menschen sofort sein ganzes Herz ausschütten, aber in einer Ehe oder in einer fixen Beziehung, die längerfristig halten soll, ist es wirklich wichtig zu lernen, dem anderen seine Gefühle auszudrücken. Also es gibt viele Menschen, die sich wirklich schwer tun, die das vielleicht in der Kindheit nicht gelernt haben, auch keine Vorbilder hatten, wo sie sich das abschauen konnten in der Familie. Und in dem Fall ist es ratsam, wenn man wirklich also manche Leute machen das wirklich, dass sie sich eine Liste mit Gefühlen aufschreiben, wenn sie sich selber schwer tun, einfach zu verstehen, was fühle ich gerade, und dann das durchgehen und sagen, okay, ich fühle mich gerade verärgert, fühle ich mich gerade enttäuscht, fühle ich mich gerade so, um einfach mal selber seine Gefühle besser einordnen zu können. Und dann wirklich anfangen, eben diese Frage, die der Gleber schon gesagt hat, was beschäftigt mich gerade? Was beschäftigt mich gerade im Innersten? Was spüre ich gerade, das auch dem Partner zu sagen? Das setzt natürlich voraus, dass der Partner auch sensibel darauf reagiert und dann nicht ausfällig wird oder verletzend. Aber das ist sicher, es kostet sicher Überwindung, aber das ist etwas, was man in meinen Augen lernen muss, damit die Beziehung langfristig funktionieren kann und man eben nicht zwei getrennte Leben lebt und nicht weiß, was im anderen eigentlich vorgeht.
Ja. Und ich würde sagen, es ist wahrscheinlich auch ein Prozess, ein Lernprozess, wo man sich einfach immer mehr annähert. Und ich glaube, man kann das auch durchaus üben. Also man kann es sagen, was beschäftigt mich, weiß ich nicht, morgen die Schularbeit zum Beispiel. Und dann habe ich das geteilt mit meinen Eltern oder mit meinem Freund. Und wenn ich aber dann tiefer gehen möchte, kann ich sagen, eigentlich beschäftigt mich, dass ich eine schlechte Note bekomme. Oder wenn ich eine schlechte Note bekomme, dass dann meine Eltern enttäuscht sind oder so irgendwas. Also man kann das, glaube ich, immer mehr üben und vielleicht einen Schritt weiter gehen. Und es kommt ja auch darauf an, ob wir da vielleicht schon einmal verletzt worden sind. Also dass man wirklich das Innerste teilt und der andere lacht einen aus oder so. Das kommt wirklich zu einer Verletzung. Und darum, glaube ich, ist vielleicht eine Möglichkeit, sich da wirklich anzunähern, einfach Schritt für Schritt.
Ja, ganz, ganz super Hilfestellung, die ihr da habt für uns und für alle, die jetzt zuhören, die sich selbst in so einer Situation wiedererkennen. Jetzt möchten wir noch kurz auf die andere Seite schauen. Wir haben jetzt drauf geschaut, jemand, der Gefühle ausdrücken möchte, wie kann er das tun? Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wie man ein besserer Zuhörer werden kann. Ja, auf welche Hindernisse kann ich auch beim Zuhören stoßen?
Ja, also es gibt so klassische Fehler, unter Anführungszeichen, die man machen kann. Wahrscheinlich erkennt sich jeder in einem oder anderen. Das Wichtigste ist, einmal den anderen nicht zu unterbrechen. Das kann richtig schwierig sein. Es gibt Leute, die das wirklich notorisch machen. Nach ein paar Sekunden spricht sie ein Wort an und sie reden schon ihre eigenen Sachen. Also man muss auch wirklich zuhören wollen. Es ist auch wichtig, nicht abzuschweifen. Also wenn der andere was erzählt und man hört was, was einen interessiert und redet gleich über das nächste Thema, ohne den wirklich zum Ende kommen zu lassen. Aber auch, was wir gesagt haben, verharmlosen. Also wenn ich sage, du, das hat mich gestern voll verletzt und der andere sagt, ah, so schlimm war es nicht, dann werde ich auch irgendwann aufhören, das zu erzählen, weil ich das Gefühl habe, das wird überhaupt nicht ernst genommen. Oder sofort Ratschläge geben, sofort sagen, ah, das bist du aber selber schuld, du hättest das so und so und so machen müssen. Oder ich erzähle, ja, meine Arbeit war halt so schwer und der Clemens, ja, dann...
Kauf dir die neue Software, dann geht es viel schneller.
Perfekter Ratschlag. Aber oft ist es so, gerade wir Frauen auch, wollen einfach nur erzählen, was passiert ist. Wir wollen gar nicht, dass das Problem gelöst wird. Und dann, was in unserer Zeit natürlich auch ganz groß ist, das Handy. Wenn man während der andere redet, ständig aufs Handy schaut, weil es vibriert oder irgendwelche Nachrichten bekommen hat. Also es zahlt sich wirklich auch aus, sich bewusst Zeit zu nehmen und zu sagen, wir wollen jetzt miteinander reden, wir legen das Handy weg. Oder eben prinzipiell als Gewohnheit, wenn wir bei Tisch sitzen und gemeinsam essen, hat das Handy da nichts verloren, damit sich wirklich auch Gespräche entwickeln können.
Ja, das war jetzt schon viel sehr, sehr wichtiger Input. Lass uns ein wenig Musik hören, bevor wir über schwierige Themen, über Missverständnisse in der Kommunikation und auch über die Regel einer Kommunikation, eines Gespräches sprechen. Durch die Sendung begleitet uns heute Bethany Dillon mit Liedern, wo sie die Beziehung zu Gott besingt. Auch hier geht es, wie in einer Beziehung zwischen Partnern, um das Zuhören, um das Dasein, um das zusammen verweilen wollen. Hier ist Stop Listen.
Start the rush and pour some coffee. so quickly. Too many days I feel like I run on empty. Does anyone else out there feel like me?
Listen. Also wenn einer seine Gefühle, sein Innerstes nach außen kehrt, dann geht es darum zuzuhören. Ja, auch zuhören in der Beziehung mit Gott, aber auch mit deinem Nächsten, mit deinem Freund, deiner Freundin, deinem Mann, deiner Ehefrau. Wir haben auch von den 5 Sprachen der Liebe schon gehört, aber eben auch davon, wie es ist, Gefühle auszudrücken. Und jetzt stelle ich mir die Frage, in welchem Rahmen sollen wir denn über heikle Themen sprechen?
Ja, also wir wollen da euch eine Methode von Thomas Gordon von der erzählen, weil wir die als extrem gut empfunden haben. Also die hat uns auch ganz oft geholfen. Und das heißt aktives Zuhören. Und dabei geht es darum, dass einer quasi dran ist. Das macht man jetzt nicht den ganzen Tag lang, aber wenn man merkt, okay, da haben wir ein Problem oder da haben wir etwas, über das wir reden sollten, wo wir vielleicht auch öfter in Streit geraten und wo wir merken, dass da viele Emotionen damit verbunden sind, dann kann einer zum anderen gehen und sagen, du, ich würde gerne mit dir das aktive Zuhören machen, ich möchte dir gerne was erzählen. Und genau, wenn jetzt zum Beispiel ich gehe zu Clemens und sage, Clemens, ich möchte gern mit dir über was reden. Und dann bin ich quasi dran zum Reden und sage zum Beispiel, mich ärgert das total, dass wir heute keine Butter mehr gekauft haben. Und Clemens, sein Part ist jetzt aktiv zuzuhören, was ich sage, und versuchen, das, was ich gesagt habe, mir zu spiegeln. Also was bei ihm angekommen ist, was er verstanden hat. Das heißt, ich sage, ich ärgere mich, dass wir heute keine Butter mehr gekauft haben. Und der Clemens sagt, okay, ich verstehe, du hast dich sehr geärgert, dass wir heute keine Butter mehr gekauft haben. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn das Problem komplexer ist und ich länger rede, dann wird er wahrscheinlich was zurücksagen, wo ich dann merke, okay, na, eigentlich habe ich es anders gemeint. Und dann sage ich, naja, also eigentlich ärgere ich mich, dass wir vorher drüber geredet haben und du hast mich ignoriert und ich habe mich von dir eigentlich nicht wertgeschätzt gefühlt. Und er sagt, okay, also dein Problem ist, dass du dich von mir nicht wertgeschätzt gefühlt hast. Und er bewertet das nicht, das ist ganz wichtig, sondern er spiegelt wirklich nur das, was ich ihm erzähle, mir zurück. Und dabei kann ich dann nochmal drüber nachdenken, habe ich das so kommuniziert, dass er es auch versteht? Ist das wirklich das, was ich ihm sagen wollte? Und dann sage ich, ja, genau. Und dann sagt der Clemens, was ist das Wichtigste dabei bei diesem? Was ist dir dabei am wichtigsten? Und ich sage, naja, dass ich mich von dir übergangen gefühlt habe. Das ist mir wichtig. Und er sagt, okay, das Wichtigste ist dir also, dass du dich übergangen gefühlt hast. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, okay, was kann ich jetzt tun oder was können wir tun, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? Oder was können wir tun, um diese Situation aufzulösen? Oder was kann ich tun, um die Situation aufzulösen, je nachdem, was das für ein Problem ist? Und dann können wir gemeinsam darüber nachdenken. In dem Fall zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte dich bitten, dass wenn ich sage, bitte gehen wir gleich einkaufen, weil später haben die Geschäfte schon zu, dass du das dann ernst nimmst und dann sagst, machen wir das. Oder vielleicht überlegen wir uns manchmal überlegen wir uns auch ein Signalwort. Das war jetzt natürlich nur ein leichtes Beispiel, aber manchmal verfahren wir uns in Situationen und sagen, okay, nächstes Mal, wenn wir merken, das ist eine ähnliche Situation, es gibt das Signalwort, wenn ich das sage, müssen deine Ohren schon ganz groß werden. Und weil wahrscheinlich das etwas ist, was mir sehr wichtig ist.
Und ich würde dazu sagen, wenn jetzt die Theresa kommt oder wenn dein Partner kommt mit sowas, und du bist aber gerade mit dem Kopf ganz woanders, bist gerade mitten in der Arbeit oder so oder lernst gerade für eine Prüfung und bist gerade nicht aufnahmefähig, dann wirklich sagen, du, ich merke, da kommt ein wichtiges Thema für dich und ich möchte mir wirklich Zeit nehmen für das. Aber ich habe gerade einfach keinen Kopf dafür und ich möchte wirklich zuhören. Also bitte besprechen wir das heute nach dem Abendessen zum Beispiel. Also dass man wirklich sagt, du, jetzt kommt ein wichtiges Gespräch für mich und dass man das einteilt. Es muss nicht immer gleich sofort sein. Und ein so ein Thema könnte vielleicht sein, wie feiern wir gemeinsam Weihnachten? Also wenn so auch unausgesprochene Dinge sind, wo man vielleicht gar nicht drüber redet, aber dann irgendwie merkt es, man reibt sich schnell. Also weil man sagt, na, wir feiern das wie bei meiner Familie und die Ehefrau sagt, na, wie bei meiner Familie, aber man redet nicht darüber. Das könnte das zum Beispiel ein Thema sein, wo es gut ist, sowas zu sagen, eben was ist dir wichtig, was ist mir wichtig und wie geht man das Ganze an?
Genau, und eben wichtig ist, dass wenn einer dran ist, dass der andere nicht seine Meinung oder seine Gefühle oder was erwidert, sondern wirklich einfach nur zuhört und spiegelt, was er gehört hat. Solange bis beide der Meinung sind, das ist jetzt das Wichtige angekommen. Und dann kann man sagen, okay, jetzt wechseln wir, jetzt kommt der andere dran, der sagt auch noch, was ihm bei dem Thema wichtig ist.
Also ich höre da jetzt sehr viel Wertschätzung einfach heraus, dem anderen wirklich zuzuhören, nochmal nachzufragen, was ist für dich da das Wichtigste? Zu dem Thema vielleicht auch noch schwierige Themen ansprechen, wenn man merkt, es brodelt gerade was in einem, aber man traut sich das vielleicht gleich nicht so dem Partner zu sagen, haben wir irgendwie auch gelernt, ein Zeichen zu setzen, sei es jetzt irgendwie ein bestimmtes Kerzerl immer anzuzünden im Hausheiligtum, im Gnadenkapellchen oder in einem schönen Ort einfach eine Kerze anzuzünden. Das ist dann das Zeichen, wenn es mein Partner sieht, okay, es ist gerade irgendwie was Wichtiges, lass uns drüber reden. Das möchte ich vielleicht auch noch kurz da dazu legen. Ihr habt gerade schon einen sehr, sehr guten Tipp gegeben, wie es gelingen kann, Missverständnisse zu vermeiden, auch herauszufinden, was meint denn mein Partner eigentlich? Welche Regeln gibt es denn darüber hinaus noch in der Kommunikation, vielleicht auch bei Diskussionen, bei Streitereien? Und ich frage mich da auch, gerade was Streits betrifft, braucht es da einen Sieger?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich immer überlegt beim Gespräch oder auch beim Streit, warum führe ich ihn? Und wenn jetzt wirklich die Antwort ist, ich möchte eigentlich gewinnen gegen meinen Ehepartner, dann ist es vielleicht, sollte meine Haltung überdenken. Und ist es vielleicht da gar nicht der beste Zeitpunkt, wenn ich gerade merke, ich bin gerade so verärgert und ich möchte jetzt einfach da alle Register ziehen, alle Dinge meiner Partnerin an den Kopf werfen, dann ist das, glaube ich, kein guter Zeitpunkt. Sondern das Ziel sollte eigentlich immer sein bei einem Gespräch, dass man, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Problem geht, dass man das einfach gemeinsam löst. Und wichtig ist, egal ob das jetzt ein Problem ist, das einen Partner betrifft, es betrifft immer beide. Also zum Beispiel, du arbeitest immer am Abend zu lange oder du arbeitest zu viel, dann ist das ja ein Problem, was die Ehe oder die Paarbeziehung direkt betrifft. Es ist nicht nur das Problem, was einer mit dem anderen hat. Und da haben wir zum Beispiel gelernt, das Wichtigste ist, dass wir eine gemeinsame Wir-Lösung finden. Und das muss nicht gleich die perfekte Nobelpreisverdächtige Lösung sein, sondern einmal die beste Lösung für den Moment. Und dass man die dann immer regelmäßig evaluiert. Man kann sich das so bildlich vorstellen.
Genau, dass man eben sich vorstellt, dass das nicht das Problem zwischen uns steht, dass es nicht etwas ist, was uns zwischen uns blockiert, sondern etwas, was vor uns ist. Also wir zwei sitzen nebeneinander und schauen das Problem an und überlegen uns, wie können wir dieses Problem lösen? Und zwar wir, dass es für uns beide passt. Und eben, es ist nicht etwas, was uns trennt. Und darüber hinaus ist natürlich kein guter Zeitpunkt also zu diskutieren, wenn man hungrig ist und müde ist und sehr stark unter Druck steht. Also wenn man merkt, das eskaliert oder man merkt, man kommt nicht weiter, man dreht sich im Kreis, wie wir es vorher auch schon gesagt haben, sagen, okay, dieses Thema reden wir zu einem besseren Zeitpunkt noch einmal und dann probieren wir es mal mit aktivem Zuhören.
Genau. Was ich vielleicht auch noch einen schönen Gedanken finde, gerade wenn es in Diskussionen oder in Streitereien dazu schlechten Gedanken kommt, aber trotzdem dann darauf zu schauen, das Positive zu sehen, also Goldgräber zu sein, weil jeder vertritt ja grundsätzlich einen durchaus positiven Wert, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Es ist meine richtige, vielleicht auch meine wichtige Sicht und das ist auch valide, aber wie ihr schon gesagt habt, dann einen neuen gemeinsamen Weg zu finden, einen Wir-Weg, das fand ich eigentlich ganz, ganz schön.
Wir haben die Erfahrung auch gemacht, dass das eigentlich total schön ist, wenn man einen Konflikt gemeinsam löst, gefühlsneutral. Und es verbessert ja wirklich den Alltag. Also das zahlt sich total aus. Und auch dieses aktive Zuhören zum Beispiel, sowas einüben, für uns war es zumindest so, ein bisschen wie gemeinsam zu beten beginnen. Das ist immer ein bisschen komisch am Anfang. Oder man nimmt sich dann einen Zettel und das sind diese 4 Punkte und so. Und die stottert man dadurch gemeinsam, aber es geht ja wirklich darum, dass man gemeinsam in der Intimität wächst. Und es zahlt sich einfach voll aus und man wächst voll zusammen. Das ist zumindest unsere Erfahrung.
Genau, und wenn ihr merkt, dass bei euch in der Beziehung Kommunikation ein Thema ist, also dass ihr da immer wieder oder das Gefühl habt, einer reagiert zu heftig oder irgendetwas in der Richtung, schaut wirklich, dass ihr einfach ein Seminar oder einen Abend zum Thema Kommunikation gemeinsam besucht und da ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also das ist sicher ein sehr guter Ratschlag. Das zahlt sich auf jeden Fall aus.
Auf jeden Fall, es schafft eben diese Nähe, diese Intimität, die man ja in einer Beziehung sucht und ja, was ganz wichtig ist einfach für die Liebe. Aus der Herkunftsfamilie haben wir ja alle auch eine große Prägung betreffend Kommunikation mitbekommen. Welche Erfahrung habt ihr damit gemacht? Gab es vielleicht auch in eurer Beziehung eine Problemstellung, eine Herausforderung und wie habt ihr sie lösen können?
Also ich würde sagen, wir haben vor allem von Erfahrungsberichten von befreundeten Paaren viel gelernt oder irgendwie so die Beobachtung gemacht, dass es in jeder Familie eine gewisse Kommunikationskultur gibt. Das kann sein, dass sehr, sehr viel sehr schnell gesprochen wird, wild durcheinander gesprochen wird oder dass wirklich einer spricht und alle hören zu und man wechselt sich ab oder eine Mischung aus beiden. Also dass zum Beispiel eine Person die Kommunikation total dominiert und andere sich immer mehr zurückziehen und eher verschlossen werden. Und wir glauben, es ist für eine Ehe und Familie eigentlich total wertvoll und wichtig, eine gesunde, ausgewogene, vertrauensvolle Kommunikationskultur zu entwickeln, wo wirklich jeder dann einen Rahmen hat, sich auch mitzuteilen und seine Bedürfnisse und Gefühle zu äußern.
Genau, also
Und
wir schlagen vor, dass man wirklich mindestens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag hat als Familie, und dort auch wirklich schaut, dass nicht nur Meinungen und Informationen ausgetauscht werden, sondern auch ein Platz ist, über Gefühle und Bedürfnisse zu reden und dass auch jeder zu Wort kommt. Und wir müssen dazu sagen, unsere Familie, da ist eigentlich die Kommunikationskultur ähnlich. Also wir hatten beide gemeinsame Mahlzeiten in der Familie, es haben immer alle durcheinander geredet. Aber man sieht es bei anderen Familien auch, dass es sehr große Unterschiede gibt. Und was wir auch gemerkt haben, ist eben diese, was wir vorher gesagt haben, diese Hinderungsgründe beim Zuhören, also unterbrechen oder sofort einen Ratschlag geben, abschweifen. Das haben wir auch erlebt in der Familie und das hilft uns dann auch zu verstehen, wie sich der andere dabei fühlt vielleicht, wenn man es selber mal erlebt hat.
Zuerst haben wir es auch schon kurz angesprochen, heikle Dinge, heikle Themen. Wie geht ihr mit Eigenarten am Partner um? Sprecht ihr sie an und auch allgemein, wie kommuniziere ich Kritik? Muss mein Partner alles aushalten?
Also es gibt ja die Daumenregel. Für 5 positive Sachen darf ich eine negative sagen. Was prinzipiell wichtig ist, ist immer wertschätzend seinem Partner gegenüber zu sein. Und je mehr Wertschätzung im Laufe des Tages transportiert wird oder je mehr der Partner wertgeschätzt wird, umso mehr vertragt das auch, wenn dann zwischendurch mal etwas kommt, ein Verbesserungsvorschlag, sagen wir so. genau.
Und ich denke mal, bei der Kritik kommt es auch immer darauf an, was ist jetzt meine Motivation? Also wenn ich jetzt den Partner quasi in seiner Persönlichkeitsentwicklung fördern möchte, dann schätze ich es extrem wert, wenn mir die Theresa kritisiert. Also zum Beispiel auch, wenn es jetzt ein Tischgespräch ist und ich sage irgendwas und sie sagt nachher zu mir, du, ist dir eigentlich aufgefallen, wie der und der reagiert hat, wo du das gesagt hast? Das kannst du nicht sagen, du musst dich bei dem entschuldigen. Und vielleicht sage ich dann, na, das war ja gar nicht so schlimm oder so und möchte es relativieren und denke dann drüber nach und rufe die Person an und sage, du, mir ist das gar nicht aufgefallen, aber die Theresa hat das mitbekommen, habe ich dich da verletzt, das tut mir total leid. Und dann, ja, dann war es vielleicht so. Das heißt also, die Kritik, wenn ich wirklich merke, dem Partner fällt da was nicht auf, dann finde ich persönlich das sehr wertvoll. Und dieses gemeinsam einander schleifen und polieren praktisch, das ist was total Wertvolles. Wenn ich jetzt nur kritisieren möchte, weil mir das Spaß macht.
Oder dann weil ich mich ärgere und ich möchte meinen Ärger rauslassen.
Genau. Das Essen ist schon wieder versalzen oder so. Dann koch halt du öfter. Keine Ahnung. Also das ist sicher keine... Das glaube ich, das ist
eher... Dieses Gespräch hat noch nie stattgefunden.
Bei uns nicht, aber auf der Welt wahrscheinlich schon öfter.
Genau. Ja, genau. Und es ist natürlich auch, Kritik kann nur auf fruchtbaren Boden fallen, wenn der andere sich wirklich geliebt und wertgeschätzt fühlt. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur sage, du Clemens, das hättest du besser machen können und da hättest du wirklich sensibler sein können. Und da, wo du vorher so und so reagiert hast, das war nicht gut. Und ich sage nie zu ihm, das hast du gut gemacht, da bist du toll, ich finde es so schön, wie du die und die Situation gehandelt hast, ich bin stolz auf dich. Dann wird er natürlich, wenn ihm sein Liebestank leer ist, also nochmal 5 Sprachen der Liebe, wenn jetzt sein Liebestank leer ist, wird er immer aggressiv reagieren und sich selbst quasi verteidigen. Aber je mehr er quasi weiß, dass ich ihm wohlwollend gegenüberstehe und dass ich ihn wirklich auch lieb und wertschätze, umso mehr versteht er auch, dass das jetzt nicht gegen ihn gerichtet ist, sondern einfach um ihn zu schleifen. Also und umgekehrt auch, nur weil ich jetzt immer...
Ja genau, und ich denke mal, eigentlich kritisiert man wahrscheinlich auch durch Loben, weil ich automatisch die Dinge, die positiv sind, hervorkehre und das bestärke. Also das die Aufmerksamkeit dorthin lenke, auf die Stärken und die vielleicht mehr fördern und herauskehren.
Und man muss nicht immer alles sagen. Manche Dinge sind einfach wurscht. Also man ganz oft ihm sagt, dass er mich was ärgert oder ich mir denke, ach, schon wieder. Und die Augen verdrehe, aber das bringt nichts. Ich brauche nicht immer alles sagen. Also umgekehrt geht's. Ja, dem anderen genauso.
Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie unseren Ärger, unsere Wut auch vielleicht dem Partner zu kommunizieren. Ich kenne das, oftmals spricht man schnell mit der besten Freundin über den Partner, darüber, was einem ärgert. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so gut.
Also das kennen wir auch, insbesondere auch von Freunden. Und ich denke mir dann ehrlich gesagt oft, eben erstens schafft es Intimität, wenn man intime Dinge teilt. Und dann bin ich vielleicht auf einmal... Im blödsten Fall, wenn ich jetzt ein Mann bin mit einer anderen Frau emotional intimer in dem Thema, als mit meiner eigenen Frau, die es eigentlich als einzige betrifft. Also betrifft er nur mich und sie. Und umgekehrt, was erwarte ich mir davon? Also ich kenne das natürlich, dass man dann sagt, ich hole mir mal die Meinung von anderen, dann bin ich vielleicht da gut ausgestattet und dann sage ich, ich habe jetzt eine Umfrage gemacht, 70% meiner Freunde sind der Meinung, ich habe recht. Also was erhoffe ich mir davon? Das ist ein bisschen, das, ich weiß, das ist schwierig und also es ist schon Dinge, die den Partner betreffen, immer mit dem Partner besprechen und wirklich sonst bin niemand.
Genau, und vor allem auch nicht mit den Schwiegereltern. Also ich glaube, das Schlimmste, was man einem Partner sagen kann, ist, meine Mutter ist genauso der Meinung wie ich, dass du ein Depp bist. Also es kann nichts einen wütender machen, als wenn die Schwiegereltern der gleichen Meinung sind wie der Partner.
Ja, und Schimpfworte sind vielleicht auch nicht optimal.
Ja. Aber ja. Eben wie der Clemens sagt, was soll es bringen? Also wenn ich ein Problem mit meinem Partner habe, muss ich mit meinem Partner drüber reden und versuchen, eine Wir-Lösung zu finden. Und je mehr ich eben über Gefühle und Emotionen, gerade in Bezug auf meinen Partner, mit anderen rede, umso mehr entferne ich mich eigentlich von meinem Partner und baue eine Mauer. Und gleichzeitig werde ich aber immer enger mit meiner Freundin, die mich immer bestätigt und sagt, ja, du hast recht, der ist wirklich blöd. Und dann werde ich auch noch in meiner Meinung bestätigt und ja, also es hat nur negative Folgen.
Aber vielleicht nur kurz eben zur Klarstellung, es gibt natürlich immer gewisse Themen, wenn es jetzt um zum Beispiel berufliche Entwicklung geht, also berufliches Mentoring, dann muss ich jetzt nicht immer nur natürlich mit meiner Frau reden, sondern ist es klar ein sachliches Thema, was die Ehe jetzt dann nur betrifft, wenn es um Entscheidungen geht, wie soll ich dann den Wohnort, sollen wir den Wohnort wechseln, wenn ich jetzt also einen anderen Beruf ausübe und so weiter. Aber das ist, glaube ich, klar, oder?
Genau,
das ist
also eher über den emotionale Partner sollte Themen. Man nicht mit wem genau. anderen reden und vor allem nicht negativ. Mhm. Also es gibt ja auch bei Schönstatt die Regel, dass man vor anderen nur gut über den Partner reden darf. Also, genau.
Und jetzt sind wir nämlich schon ziemlich gleich am Ende. Davor möchte ich aber von euch noch kurz kurz wissen. Ihr habt zuerst schon Paargespräch, Ehezeit, Paarzeit angesprochen. Vor allem, wenn es um Kommunikation in der Paarbeziehung geht, ist das ja ein Gamechanger hier wöchentlich. Oder was meint ihr? Hier auf jeden Fall Zeit mit dem Partner zu verbringen, wirklich miteinander zu sprechen. Was sind denn hier für Inhalte? Wie oft soll man so ein Paargespräch führen? Welche Regelmäßigkeit ist hier wichtig? Welche Inhalte sind hier wichtig?
Also auch hier kann man als Faustregel sagen, einmal die Woche 2 Stunden. Wirklich Gespräch mit dem Partner und da geht es nicht darum, über Probleme zu reden oder seinen Wochenablauf zu besprechen, sondern wirklich über Gefühle zu reden. Also das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Was beschäftigt dich gerade? Oder was kann ich dir heute Gutes tun? Vielleicht am Ende. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, diesem Termin hohe Priorität zu geben und das wirklich einmal die Woche zu machen. Am Anfang ist das oft leichter, wenn man noch keine Kinder hat, vielleicht nicht so viele Verpflichtungen. Es wird immer, immer schwieriger, aber es profitieren alle davon, wenn unsere Beziehung gut ist und vor allem auch unsere Kinder. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen und dass wir der eine hohe Priorität geben und genau.
Vielleicht dazu, also es ist jetzt nicht so, dass man da immer ein teures Date machen muss und weiß Gott, was alles organisiert, sondern es geht einfach wirklich darum, dass man exklusive Zeit gemeinsam hat. Das kann ein Spaziergang sein, das kann einfach das Essen einer gemeinsamen Tafel Schokolade am Balkon sein, was auch immer. Also es muss jetzt nichts Großartiges sein. Man kann natürlich dann und wann einmal essen gehen oder was vorbereiten in einer Atmosphäre, wo man gut ins Gespräch kommt. Genau.
Ja, und je einfacher es ist, umso geringer ist die Hürde, es dann auch zu tun. Also man sollte sich nicht zu hohe Maßstäbe setzen.
Auf jeden Fall.
Genau.
Super. Vielleicht auch zu dem Thema, was können wir denn eigentlich bereden? Uns wurden da irgendwie so 3 Fragen mitgegeben. Einerseits, wie geht es mir mit mir selbst? Wie geht es mir mit dir? Und auch, wie geht es in unserer Beziehung? Vielleicht auch, was brauche ich von dir? Wie kannst du mich unterstützen? Oder auch, worauf freue ich mich schon in der nächsten Woche? Und wo hast du mir in dieser Woche gut getan? Was hat sich gut angefühlt? Was war schön? Jetzt zum Abschluss kann ich noch ein schönes Ritual von meinem Mann und mir weitergeben mit der Anregung, falls ihr es nicht eh schon macht, es auch auszuprobieren. probieren. Und zwar nie zu Bett zu gehen, ohne dem Partner ein Kreuzel auf die Stirn zu zeichnen. Was für mich zumindest eine Bedeutung hat von, ich lege jetzt alles, was vielleicht auch in der Beziehung gerade nicht so rund läuft, ich lege alles in die Hände Gottes. Und ich segne meinen Partner. Habt ihr vielleicht auch so ein schönes Ritual, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern auch mitgeben könnt?
Ja, es ist lustig. Wir haben das tatsächlich auch, dass wir uns am Abend segnen. Wir versuchen uns auch mit den Kindern dann gemeinsam, dass die Kinder uns segnen und wir sie. Und wirklich auch nie unversöhnt ins Bett zu gehen. Also, dass man, egal was für ein Streit war, dass man einfach sagt, ich liebe dich und sich auch dieser Verbindung mit Gott bewusst wird, dass er wirklich auch der Dritte im Bund ist, uns füreinander gemacht hat und dass er einfach mit dabei ist und wirklich auch, ja, uns segnet und das Beste will für uns. Und eben das positiv nach außen zu tragen, das hilft auch, dass man einfach Gott präsent macht in der Welt und einfach zeigt, okay, die Ehe ist was Besonderes. Wenn man immer positiv über seinen Partner spricht, wird irgendwann die Frage kommen, was ist eigentlich euer Geheimnis?
Ja, und dann geht's darum zu sagen, es geht um Kommunikation, um den anderen groß zu sehen, ja, um zu staunen über die Liebe auch zueinander, immer im Gespräch zu bleiben. Wir haben gehört vom aktiven Zuhören, immer nachzufragen, vielleicht eben auch zu spiegeln, was man gerade gehört hat. Danke, liebe Therese, danke, lieber Clemens, dass ihr euch Zeit genommen habt, so mir zumindest aus dem Herzen gesprochen habt. Und ich bin mir sicher, es haben auch sehr viele hier zugehört, die sich angesprochen gefühlt haben, die sich jetzt vieles mitgenommen haben, um das in der eigenen Beziehung auszuprobieren, zu testen, zu schauen, wie geht's hier weiter. Vielen lieben Dank.
Sehr gerne, danke und eine gesegnete Woche noch und eine schöne Adventszeit.
Vielen lieben Dank.
Darkened crevice, every hidden place, every secret that's inside of me. Though I run